in die Zukunft in der Gewissheit der Vollendung. Wir hören auf Jesus, wie er von dem redet, wie es zur Vollendung kommt. Matthäus 13, ein kurzes Gleichnis, 31 und 32. Ein anderes Gleichnis legte Jesus seinen Jüngern vor und sagte: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Liebe Brüder und Schwestern, das wird ja die neue Jahreslosung sein fürs nächste Jahr. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Wir sehen und wir legen Wert drauf, etwas Beeindruckendes zu sehen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, das macht uns Eindruck. Das ist wichtig für uns. Jesus wird gefragt: Wie kommt denn das Reich Gottes? Israel hat sich das vorgestellt, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass Gottes Herrlichkeit und Glanz in einem Augenblick diese ganze Welt verwandelt und Gottes Reich aufstrahlt. Und Jesus antwortet: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es zunächst sehen kann, sondern das Reich Gottes ist inwendig in euren Herzen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, eben in meiner Person. Der König des Reichs ist da. Und so fängt es an zu wachsen. Der König des Reichs sammelt die Bürger des Reiches. Das war ganz am Anfang der Wirksamkeit Jesu. Da wollte ihn der Satan zu dem verlocken, zu großem, beeindruckendem, was den Menschen Respekt einflößt. Er wollte ihn dazu bringen, Großes zu tun, Wunder, mach aus diesen Steinen Brot. Jesus hätte das ohne weiteres können, das wäre ihm ein kleines gewesen. Aber Jesus will nicht beeindrucken, schweb herunter von der höchsten Zinne des Tempels, dann brauchst du überhaupt nichts mehr zu machen, die Menschen liegen dir zu Füßen. Nein, so ist Gottes Weg nicht. Gottes Weg geht von diesem Kleinen über das Wachstum zur Blüte, zur Reife, zur Vollendung. Wir reden deshalb mit Jesus zunächst von dem geringen Anfang. Wir sprechen danach der gesegnete Fortgang und sehen dann der vollendete Ausgang. Der geringe Anfang. Jesus nimmt sehr bewusst dieses Beispiel vom kleinsten aller Samen, vom Senfkorn. Nicht einmal ein Millimeter Durchmesser. Das wird gesät. Und er zeigt es an diesem Beispiel aus der Landwirtschaft, das jedem geläufig ist, und dann wächst das auf. Das Senfkorn, der Senf ist eine Einjahrespflanze und wächst in diesem Jahr bis zu 3 Metern hoch. Was so unscheinbar begonnen hat, er säte solch ein winziges Korn, dieser Bauer. Das entfaltet sich dann. Wichtig ist, ganz wichtig, es wird gesät. Ohne Säen entfaltet sich nichts. Das gilt zunächst einmal für Jesus selber. Und das war ganz gewiss ein unscheinbarer, ein geringer, ein verlachter, ein verachteter Anfang. Dieses Kind, wir haben's ja mit viel Flitter umgeben, wenn wir jetzt dann wieder das Christfest Weihnachten feiern. Aber im Grund, was da geschieht in Bethlehem, was da geschehen ist, ist ein Skandal. Das ist ein Fall für das Gesundheitsamt. Wenn er nur ein einziger gekommen wäre und hätte sich das angeschaut, ein Baby in einem Futtertrog, die hätten sofort den Eltern das Sorgerecht entzogen. Unmöglich so etwas. Die einfachsten hygienischen Bedingungen sind nicht da. Ein völlig unscheinbarer Anfang. Auch später wird das nicht besser. Als dieser Jesus auftritt in der Öffentlichkeit, er schmeißt ja seinen Beruf, er steigt aus der Familie, er wird zu einem Wanderprediger, der durchs Israelland zieht und seine eigene Familie sagt von ihm, Leute, er braucht dringend einen Psychiater. Die Maria nimmt ihre anderen Kinder und sucht Jesus und sie sagen, der ist von Sinnen, der tickt nicht mehr richtig. Welch unscheinbarer Anfang bis hin zu dem dann, wie die zwei auf dem Weg nach Emmaus sagen, wir hätten ja an ihm geglaubt, wir haben eigentlich alles von ihm erwartet, wir dachten, der würde Israel wieder zu seiner alten Davidsgeltung bringen, er würde erlösen, befreien und was ist geschehen? Er ist am Kreuz jämmerlich kaputt gegangen. Welch geringer Anfang, doch das Jesusleben, das Jesus-Tun ist Sehdienst. Eben dieser Tod, er sagt einmal selber, das Weizenkorn, da nimmt er ein anderes Bild, aber ganz ähnlich, muss in die Erde fallen und ersterben, sonst bringt's keine Frucht. Daraus, aus diesem unscheinbaren Anfang, aus diesem jämmerlichen äußeren Leben, da wächst das Ewige, das Neue, das Gottesreich. Dieser geringe Anfang, Sädienst, es muss gesät werden, sonst kann nichts wachsen. Das gilt für jeden von uns. Wir sind in diesem Sädienst. Dieses Gleichnis steht ja in dem Rahmen, wo Jesus das so entfaltet, der Sämann sät das Wort. Ohne das kann nichts wachsen. Du stehst in diesem Sädienst, dass Same ausgestreut wird. Die Mutter, der Vater bei ihren Kindern. Mercedes baut gewaltige Autos. Leute, ist ein Traum, mal in so einem Ding da drin zu sitzen. Aber die sind gebaut so für 10, 15 Jahre. Dann wird Schrott. Bei uns in Dettingen gibt es ein großes Werk, der Schrottbusch. Und da bringen die Autos und dann sind es nachher solche Päckler. Ist der Weg alles Irdische. Und was wird da für Energie und für Kapital hineingesteckt? Wenn eine Mutter ihrem Kind am Abend eine biblische Geschichte erzählt, das ist wichtiger als jeder 500er von Mercedes. Das ist wichtiger. Da wird gesät auf Ewigkeit. Übrigens nicht nur die Mutter, es kann auch der Vater. Sogar wichtig, in Israel hat es immer der Vater gemacht. Das ist Sädienst. Da wird gesät auf Ewigkeit. Wo nicht gesät wird, kann nichts wachsen. Wie hat das Buch geheißen? Gefahren für die Kids. Wisst ihr, das ist ja schön und da geben sich Leute große Mühe und dann sitzen die Kinder gespannt vorm Sandmännchen. Schön, Aber was wird denn da gesät? Was wird da gesät? Viel wachsen kann da nicht. Der Sämann sät das, wo du stehst in deiner Familie, deiner Bekanntschaft, bei deinen Freunden, bei deinen Nachbarn. Da bist du in diesem Sädienst unscheinbar. Du musst ja nicht deine ganze Straße, alle, die da wohnen, zusammenrufen und eine Evangelisationsversammlung halten, sondern das gute Wort bei der Begegnung unterwegs. Auch die wortlos helfende Tat. Der Sämann sät das Wort im täglichen, in unserem Umgang miteinander säen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist für uns Christen das, was wir wollen und das, was wir sollen, unsere Hoffnung ausstreuen, das weitergeben. Sädienst. Ich denke an eine Begegnung tief im Dschungel, dort im Sealer-Dschungel in Indien. Und da stand dieser ältere Evangelist vor uns, der Zacharias. Er hatte nie eine Ausbildung so erhalten. Er ist zum Glauben gekommen, als er auf dem Marktplatz einen anderen Evangelisten predigen hörte. Und dann hat er sofort angefangen, das hat sein Herz so umgedreht und hat angefangen, in seinem Dorf und den Dörfern drumherum das Wort auszusehen, so wie er es verstanden hat, in ganz einfachen Sätzen. Die Terroristen haben ihn damals gestellt und haben gesagt, hör auf mit dem. Und er hat gesagt, nein. Und dann haben sie ihm, weil er immer mit seiner Bibel unterwegs war, haben sie ihm alle Finger beider Hände einzeln mehrfach gebrochen. Und haben gesagt, du wirst nie mehr eine Bibel in der Hand halten können. Und er hat dann gesagt, ich habe die Bibel im Herzen. Wir haben später ihm dann wieder geholfen. Es waren viele Operationen nötig. Heute kann er wieder die Finger bewegen. Er kann wieder eine Bibel halten. Aber das hat mich beeindruckt, dieser Sädienst. Dieser ganz einfache, und da ist in diesem Dorf Gemeinde Jesu geworden. Wir waren unterwegs damals nach Poturacu. Der Markus, der mich heute gefahren hat, der war dabei. Und dann wenige Kilometer, wir mussten aus dem Auto raus, dann kam so einer und hat dem Singh etwas gesagt. Und er hat dann sehr bedenklich geschaut und ich habe ihn gefragt, was ist denn? Ja, sagt er, in Poturacu haben Sie jetzt vor wenigen Stunden die Kirche und das Haus des Gemeindeältesten niedergebrannt, die Terroristen. Und überall hängen Zettel, wer zur Versammlung von diesem Gott Jesus kommt, den werden wir bestrafen. Und wir waren unterwegs dahin. Und dann habe ich mir auch überlegt, für mich wäre es vielleicht nicht so schwierig gewesen. Ich habe manche Situationen so erlebt, aber der Markus war dabei und noch einige. Können wir sie in solche Gefahr bringen? Und ich habe zum Singh gesagt, was denkst du? Und der Singh hat nur so geantwortet, wenn wir nicht kämen, wie enttäuscht wären die Leute. Wir wären ein schlechtes Zeugnis und mir ging dann durch den Kopf das Wort, der Mietling flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Wir sind dann dort gewesen, sind Hunderte von Menschen gekommen. Und da war diese Begegnung mit dem Zacharias Sädienst. solch geringer Anfang. Wir leben immer wieder, auch und gerade als Christen, in der Anfechtung dieses Kleinen, dieses Geringen. Wir hätten es gern größer, gewaltiger, überzeugender, beeindruckender. Dieses unscheinbare Wort, was da geschrieben steht. Heute sagt man Power Evangelism. Leute, da muss Kraft dahinter. Große Taten, mitreißende Gottesdienste, große Erfolgszahlen. Nein, es ist Seedienst. Ihr versammelt euch seit 10 Jahren in eurem Hauskreis. Und jetzt hat's einer geschnallt. Und der sagt nach 10 Jahren, doch jetzt ist mir das aufgegangen. Jetzt wird mir das klar und ich möchte bewusst mit Jesus leben. Die Seedienst. Und so geht es auf. Und so wächst etwas. Unsere Mitarbeiter im Bereich der Jungschar, die haben kürzlich geklagt und gesagt, wir raffen's nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Mensch, die Kerle und die Mädle, die sind so verquer. Waren wir früher auch so? Nein, wir waren alle brave Kinder. Mit uns konnte man herrliche Jungschar halten. Aber heute geht es nicht mehr. Ich seh Dienst. Hast du nicht gesagt, dass das leicht ist? Wir haben ihnen wieder Mut gemacht. Leute, ist ganz wichtig, gerade in diesen Jahren, so von 6 bis 12, dass da eingesät wird in die Herzen der Kinder. Wo nichts gesät wird, da kann nichts wachsen. Mit uns Christen ist nicht Großstaat zu machen. Auch wir haben gestern Abend davon gesprochen, auch wir kommen in schwere Strecken, in Not, in Schuld, in Leid. Wir nennen zwar diesen Sonntag heute bewusst Ewigkeitssonntag, aber es ist auch genauso bewusst Totensonntag. Und der Tod ist etwas Entsetzliches. Wenn ein Mensch gar nichts mehr kann, aus, fertig, alles abgeschaltet, von einer Sekunde auf die andere, gerade standen die beiden noch beieinander und haben miteinander gesprochen und dann hebt er den Kopf und fällt um und ist weg. Entsetzlich. Auch wir Christen weinen. Auch wir Christen kennen diesen Schmerz der Trennung. Wir wollen das nicht überhöhen und sagen, ja, es wird ja alles gut. Jetzt ist ganz schlimm. Aber es wird gesät. Wir wissen, das keimt in uns, diese hoffende Gewissheit. So entsetzlich der Tod ist, es ist nicht der Schlusspunkt, es ist der Doppelpunkt. Ich habe über einige Monate einen unserer liebsten Brüder in der Gemeinde begleitet. Hirntumor. Inoperabel. Man hat alles versucht. Was musste er für einen Weg gehen? Er wurde blind. Die Sprachstörungen, fürchterliche Schmerzen. Und auch innere Anfechtung. Und dann hat er gesagt einmal, Du, wir wollen über gar nichts anderes mehr reden. Sag mir einfach die Worte, die in der Bibel stehen für die Hoffnung. Sag mir die. Es wird gesät. Kurz bevor er starb, hat er dann noch gesagt, und wenn ihr mich dann beerdigt, ich habe einen Wunsch. Wenn ihr an meinem Grab steht, dann singt miteinander das Lied, großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Da ist etwas aufgegangen in seinem Leben und im Leben unserer Gemeinde. Es wird gesät. Nur wo gesät wird, da kann etwas wachsen. Was sind es doch für kümmerliche Dinge im Grund? Mensch, beim letzten Hefenkick vom VfB, da kommen mindestens 15.000. Und wir in den Weissacher Tagen, wie viel sind wir heute Abend? 400? 500, sogar noch mehr. Hat der VfB wird pleite machen. Wir denken, das sei viel. Wie kümmerlich, aber es wird gesät. Beim Fußball, da hauen sie sich auf den Kopf, da flippen sie aus und nachher ist alles vorbei, entweder in Bierseligkeit oder im Katzenjammer. Und was wir hier tun, es wird gesät. Da fängt's an zu wachsen. Da fängt's an zu wachsen. Der geringe Anfang. Jetzt reden wir zum Zweiten vom gesegneten Fortgang. Eine überwältigende Zusage gibt Jesus. Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch auf seinen Acker säte. Wenn es aber gewachsen ist, wenn es aber gewachsen ist, das Wort Gottes hat eine ungeheure Wachstumskraft. Es ist ein herstellendes Wort, ein neuschaffendes Wort. Da bricht etwas auf, da wird Leben verändert. Damals in den bewegten 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, da erschien in einer Zeitung im Ruhrgebiet, ich glaube, es war in Essen ein offener Brief eines stadtbekannten Gottesleugners. Und er hat an den Herrn Stadtpfarrer geschrieben und hat gesagt, wir machen eine Veranstaltung. Wir mieten den größten Saal in unserer Stadt und ich werde Ihnen innerhalb von 45 Minuten beweisen, dass das Ganze mit dem Christentum und mit diesem Jesus und der Bibel alles nur Schmuh und Betrug ist, an dem ihr Pfaffen euch mästet. Das mache ich. Nun war man gespannt, den offenen Brief haben ja viele gelesen in der Zeitung, was macht jetzt der Herr Stadtpfarrer? Nach einigen Tagen erschien an gleicher Stelle in der Zeitung ein offener Brief vom Stadtpfarrer, der hat geschrieben, ach wissen Sie, der Worte sind genug gewechselt, wir machen diese Veranstaltung, jawohl, wir mieten den größten Saal, aber wir halten keine Vorträge. Ich bringe 10 Leute mit. Die werden in kurzen Statements das sagen, was Jesus, was die Bibel in ihrem Leben verändert hat. Da wird einer dabei sein, der hat sich schier zu Tod gesoffen und hat seine Familie ruiniert und dann hat ihn das Wort Gottes getroffen. Er ist Jesus begegnet und das hat sein Leben herumgerissen. Da wird eine Frau dabei sein, die ist mit ihrem Liebhaber abgehauen und wollte alles hinter sich lassen. Und sie ist Jesus begegnet und ihre Ehe ist wieder heil geworden. Und so hat er 10 Leute aufgezählt und dann hat er drunter geschrieben, bitte bringen Sie auch 10 mit, die durch ihre Ansichten ihr Leben verändert haben. Und dann lassen wir die Hörer entscheiden. Diese Veranstaltung hat nie stattgefunden. Wenn es aber gewachsen ist, noch einmal von Indien, der James Paul, Leibeigener, Sklave eigentlich, bei einem der großen Landlords, und dann hat er denen nachgegeben, den kommunistischen Verschwörern und Terroristen, die ja durchaus Gutes wollen und sagen, wir befreien euch, komm, wir erkämpfen unser Recht mit der Waffe, und er ist zu einem Anführer der Terroristen geworden. Dann hat er einmal heimlich, sie waren eigentlich versteckt, um einen dieser Evangelisten, um ihm aufzulauern. Und dann hat er heimlich zugehört, was der gepredigt hat. Und das hat sein Herz getroffen. Und er ist vom Terroristen zum Zeugen geworden. Er ist selber losgegangen. Und dann haben ihn seine früheren Genossen gestellt und haben ihn auf bestialische Weise umgebracht. Und aus diesem Sterben, aus dem Zeugnis dieses Märtyrers, sind im Silo Hunderte von Menschen zum Glauben gekommen. Wenn es aber gewachsen ist, es geschieht im Tiefsten, wo das Wort Gottes gesät wird, geschieht Totenauferweckung. Schon jetzt, dass unser vergehendes Leben eingesenkt bekommt, den Samen der Ewigkeit. Wie heißt, der äußere Mensch wird abgebaut, aber der innere von Tag zu Tag erneuert. Das ist das, was geschieht. In uns wächst Ewiges. Und das geben wir weiter. Das bezeugen wir weiter. Da wollte einer eine Frau, die ganz offensichtlich auf dem Totenbett lag, trösten. Und dann hat sie zu ihm gesagt, weißt du, ich sehe das so, ich gehe jetzt aus dem Land der Sterbenden in das Land der Lebenden. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Gottesreich. Säe diesen ewigen Samen, da wächst etwas auf. Es wächst etwas. Wir müssen das auch wachsen lassen. Es wächst nicht automatisch und zwangsweise. Der Sämann sät das Wort, und jetzt ist Geduld nötig. Das ist die erste Voraussetzung, dass etwas wächst. Es braucht Zeit. Ich habe schon einmal erzählt, es bleibt mir als Beispiel. Damals in Breitenholz vor unserem Haus und ich wollte schöne Blumen ums Haus haben. Da war so ein Rabatt. Und ich habe da gegraben und dann die Dahlienknollen reingetan. Und jedes Mal, wenn ich in den nächsten Tagen vorbeiging, habe ich geschaut, kommt da was? Nix. Noch 2 Wochen, nix. 3 Wochen, nix. Dann habe ich gedacht, ha, das kann doch nicht sein. Vielleicht habe ich die Dahlienknollen verkehrt reingesetzt und die wachsen nach unten zum Erdmittelpunkt. Und dann habe ich den Spaten genommen und nachgegraben. Und da habe ich bei den meisten Dahlien die Triebe abgestochen. Die waren kurz davor rauszukommen. Ich hatte keine Geduld. Wir müssen wachsen lassen. Geduld, auch und gerade ihr Eltern mit euren Kindern. Geduld. Auch im Umgang mit den Menschen, die uns unbequem sind. Geduld. Jesus hat es 3 Jahre lang ausgehalten mit diesen 12 Hanseln. Da war keiner irgendwie dabei, der erfolgversprechende Anlagen gezeigt hat. Der Petrus mit seiner Riesenklappe und nichts dahinter. Der Thomas, der immer so fromm und sanft tat, aber im Grund tief depressiv war. Der hat immer gleich aufgeben wollen. Der Judas, der auch mit dabei war und sich heimlich eingesackt hat von den Spenden. Da war keiner dabei, der irgendwie erfolgversprechende Anlagen gezeigt hätte. Der Johannes und der Jakobus, als einmal nicht nach ihrem Willen ging und sie abends todmüde in einem Dorf Unterschlupf suchten und die Leute sagten, komm, ihr Paar, geht weiter. Da haben sie gesagt, Herr, lass Feuer vom Himmel fallen, dass endlich mal aufgeräumt wird. Die haben überhaupt nichts begriffen zunächst von dem, was Jesus sät. Und er hat Geduld mit ihnen gehabt, unendliche Geduld. Geduld ist nötig. Zum Zweiten, damit etwas wachsen kann. Der Boden muss schon auch sich öffnen. Der Boden muss mitwirken. Jesus macht das ja im anderen Gleichnis, das dieses umgibt, sehr deutlich. Und dann kamen die Vögel unter dem Himmel und pickten's weg. Da geht man heim von den Weissacher Tagen und sagt, oh, das war aber gesegnetes Jahr. Das war gesegnet. Und dann kommen die täglichen Sorgen und Gedanken, das sind die Vögel und die picken's weg. Plötzlich ist nichts mehr da. Ich muss mich schon öffnen und das hineinnehmen in mein Leben. Mein Herz aufmachen, das, was ich höre, was mich trifft, wo mich der Geist Gottes angesprochen hat in diesen Tagen, das darfst du zum Gebet machen, zur Bitte, zum Dank und so singt's ein in deinem Leben. Was bleibt von diesen Weissacher Tagen bei dir? Was bleibt? Es soll wachsen. Dazu gehört als Drittes die deutliche Absage an das Unkraut, das in unserem Leben immer wieder hereindrängt. Diese Sorgen und Gedanken, die alles überwuchern und alles ersticken. Sonst kann nichts aufwachsen, nur auf einem guten Boden, wo auch die Dornen des Unkraut weggetan ist. Da wächst etwas auf, dass ich mein Leben immer wieder reinige. Das ist doch selbstverständlich, jede Hausfrau weiß das. Man muss jeden Tag das Geschirr spülen. Du kannst nicht einfach stehen lassen und sagen, ha, die Soßenreste, das kann ja dranbleiben, sonst ist es sauber. Das sieht bald aus, gell, zum Fürchten. Ist doch klar, das weiß jeder von uns, das Geschirr muss nach jedem Essen gereinigt werden, gespült werden. Das weiß jede Hausfrau. Staubwischen ist jeden Tag dran. Ich sage manchmal zu meiner Frau, ich sehe überhaupt nichts. Warum er jetzt saugen misst, den Teppich? Und sie sagen, hast halt nicht den Blick dafür. Aber das ist doch selbstverständlich. Sonst verdreckt's. Sehr schnell. Ich kann es ja dann machen, wie diese Frau, von der erzählt wird, sie wurde besucht war mitten im Hochsommer. Herrlicher Tag und sie hat alle Rollläden drunter. Und dann sagt die Dame, die sie besucht, ist ein bisschen eine stickige Luft hier drin, können wir nicht ein bisschen aufmachen? Warum lassen Sie denn alles so zu? Und sie sagt, oh, wissen Sie, da sieht man der Dreck zu arg. Oder ich denke an einen Studenten im Bengelhaus, der hat eine klasse Methode gehabt. Der trug gern dicke Pullover. Und es hat halt noch eine Weile geschweißelt. Und dann hat er den Pullover genommen und in den Schrank gelegt. Und nach 3 Wochen hat er wieder angefangen und gesagt, jetzt schmeckt er nicht mehr. Das hat er gedacht. Das ist doch klar. Immer und immer wieder reinigen, waschen, sonst verdreckt's. So ist im natürlichen Leben. Ja, im Geistlichen geht's nicht anders. Geht's nicht anders. Dass ich das Unkraut angehe, dass ich das sage, Herr, da kommt so viel, was in meinem Leben anfängt wieder zu wuchern und was das erstickt, was dein Wort in mir jetzt schon gewirkt hat. Ich sag dir's, ich bitte dich, vergib mir, reinige mich, hilf mir, dass das in meinem Leben abstirbt, diese ständige Ehrenkäserei, dieses Beleidigtsein, das erstickt alles, das Wachstum des Wortes. Wenn es aber gewachsen ist, liebe Brüder und Schwestern, das ist tatsächlich heute eine Bewegung in dieser Weltgeschichte. Es wächst. In den 70 Jahren des stalinistischen Regimes, des Kommunismus in der Sowjetunion. Khrushchev hat sich ja dann dazu verstiegen und hat gesagt, in 5 Jahren führe ich euch hier im Fernsehen öffentlich den letzten Christen vor. Und in diesen 70 Jahren ist die Gemeinde in der Sowjetunion gewachsen. In China, wo der Bambusvorhang alles rigoros abgeriegelt hat und Hunderttausende, ja wahrscheinlich über 3 Millionen Christen um ihres Glaubens willen getötet wurden. Als der Bambusvorhang aufging, hat man plötzlich gesehen, die Jesusgemeinde ist explosionsartig gewachsen. Wenn es aber gewachsen ist, das, was wir heute in Indien erleben, wir müssen ständig, wenn wir zusammenkommen im verantwortlichen Kreis, wir müssen ständig und ständig über Erweiterung sprechen. Jetzt hatten wir eine Kirche gebaut, das war vor 10 Jahren, da gehen 700 Leute rein. Es war nicht mehr möglich, Gottesdienst dort zu halten, denn es kamen 3 oder 4 Mal so viel. Jetzt haben wir eine große Halle gebaut. Da gehen nach indischen Verhältnissen, wenn die Rücken an Rücken sitzen auf dem Boden, da gehen 4.000 bis 5.000 Leute rein. Das wird zu klein. Wenn es aber gewachsen ist, das hat eine ganz große Verheißung. Das gilt auch ganz persönlich. Nimm das einfach mit. Jesus sagt das zu. Wo gesät wird, da wächst etwas. Wenn es aber gewachsen ist, deine Kinder, das, was du hineingesät hast, grab nicht zu früh mit dem Spaten nach, dass du nicht die Triebe abstichst. Geduld. Du hast die Verheißung, das Wort wird nicht leer zurückkommen. Wenn es aber gewachsen ist, dein Mann, für den du schon so viele Jahre betest, wenn es aber gewachsen ist, der Sädienst hat eine Verheißung. Der hat eine Verheißung. Dein Mann und deine Kinder, sie müssen das Wort erst ersticken. Das ist ein schwieriger Vorgang, das Wort ersticken. Gesegneter Fortgang. Ich denke an ein Gespräch mit einem Judenchristen in Jerusalem. Wir waren damals als studentische Gruppe dort vom Bengelhaus. Und dann hat er erzählt, wir sind gerade dabei, hier in Jerusalem eine Aktion in jedes Haus zu machen. Wir bringen ein christliches Traktat, wo von dem Jesus, von dem Jehoshua Zeugnis gegeben wird als dem Messias in jedes Haus. Und dann kam so ein Student, der hatte seine Theologie perfekt gelernt und hat gesagt, das hat doch keinen Wert. Die haben doch die Decke vor Augen. Die sind doch noch blind. Ja, hat er gesagt, das mag so sein, aber wir verteilen jetzt diese Traktate, dass wenn dann Jesus wiederkommt, sie ihn sofort erkennen. Herrlich, Sehdienst. Geringer Anfang, gesegneter Fortgang, vollendeter Ausgang. Es wird größer, so sagt Jesus, es wird größer als alle Kräuter. Da ist das erste emporgeschossen, das Reis aus dem Stamm Isais. An Jesus ist das geschehen. Paulus bezeugt das 1. Korinther 15. Er ist der Erstling geworden unter denen, die da entschlafen sind. Danach wir. Das Größte unter allen Kräutern. Das Gottesreich wird aufgebaut seit der Auferstehung Jesu Christi, beginnt in dieser Welt die Neuschöpfung Gottes. Alles andere baut ab. Das Reich Gottes baut auf. Gerade heute wird das sichtbar. Gerade heute, in dem, wo wir das vor Augen haben, es wird ja wohl keiner da sein, der sagt, mit dieser Welt wird's immer besser. Wenn man die Zeitung liest, die Nachrichten hört, mit dieser Welt wird's nicht immer besser. Es wird immer minder. Es baut ab. Und jetzt haben wir als Christen dieses Zeugnis. Leute, das sieht nur so aus. Das sieht nur so aus. Diese Welt geht nicht in die Katastrophe, dass alles auseinanderfliegt. Heute haben Filme wie Waterworld und was weiß ich alles, die haben Hochkonjunktur. Die ganze Welt in einem riesigen, was ist Wasser? Explosion, also nachher gibt's nur noch Wasser und ein Schiff, da ist einer drauf und Gott sei Dank findet er nette Frau noch irgendwo. Die treibt auch noch auf dem Wasser. Ein bisschen Hoffnung ist ja in diesem Film noch da. Nein, das ist nicht die Zukunftsvision. Noch einmal. Das Reich Gottes baut auf, diese Welt liegt in den Wehen, es wird Neues geboren. Wenn wir hineinschauen in diesen Tagen und Wochen, es presst einem das Herz ab, wie es dort in Israel geht. Die Not wird immer größer. Und die Menschen dort im Land, über eine halbe Million, kann nicht mehr leben, ohne täglich Beruhigungsmittel zu nehmen. Und viele, viele andere, die zittern in der Angst. Man kann das ja auch gar nicht anders sehen. Da fährt ein Kind zur Schule mit dem Bus. Du denkst, ist einigermaßen sicher, sind sogar Bewaffnete dabei, die den Bus absichern. Und dann kommt so einer und hat sich den Sprengstoff rumgebunden und tut völlig unschuldig und zündet ihn. Und der ganze Bus fliegt in die Luft. Die Not wird immer größer. Ja, Aber das ist nicht das Untergangszeichen, sondern das sind die Wehen. Dann werden sie rufen in ihrer Not, Herr, errette uns. Vor kurzem haben einige der Intellektuellen in Israel, Ärzte, Rechtsanwälte, die haben ein offenes Schreiben an ihren Ministerpräsidenten gerichtet. Es wäre jetzt an der Zeit, einen nationalen Gebetstag auszurufen. Da beginnt etwas. Diese Welt liegt in den Wehen der Vollendung. Einer hat so gesagt, so wie bei einer Geburt, es ist schon mehr als die Wehen. Der Kopf ist schon durch. Und wir singen das ja gerade jetzt an diesen Tagen des Gedenkens an die Toten. Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Wir gehen auf die Vollendung zu. Seit damals die Frauen das gehört haben, das war umstürzend, als sie kommen, um wenigstens noch einigermaßen pietätvoll Grabpflege, Leichenpflege zu betreiben. Und dann sagen die Engel, er ist nicht hier. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist auferstanden. Und seitdem dieses Grab leer war und der Auferstandene in dieser Welt seine Herrschaft angetreten hat, seitdem sind alle Friedhöfe nur noch auf Zeit. Nur noch auf Zeit. Es werden, wenn es aber gewachsen ist, das Größte unter allen Kräutern, die Vögel werden kommen, ein Bild für die Völker, und sie werden dort wohnen. Liebe Brüder und Schwestern, wir leben heute in einem weltweiten Aufbruch zum Evangelium, wie es nie vorher war. Ich nenne nur zum Beispiel ein Land, aus dem man wenig Nachricht hat, über 50 Jahre hermetisch abgeschottet, Albanien. Die letzte Bastion in Europa des fundamentalistischen Kommunismus. Und seit die Grenzen offen sind, wächst dort Gemeinde Jesu in einem Ausmaß, das man nur anbeten kann. Ja. Wir sind da ein wenig in der Wetterecke. Da ergeht auch ein Gericht über unser Volk. Aber weltweit gesehen ist eine Erweckungsbewegung, wie es nie zuvor war. Die Vögel kommen, die Völker sammeln sich. Gott kommt tatsächlich zu seinem Ziel. Das ist das Größte unter allen Kräutern. Das gilt auch ganz persönlich. Gott kommt in deinem Leben zu seinem Ziel, zur Vollendung. Am Gedenktag der Entschlafenen, so heißt dieser Sonntag heute auch, ist auch als Predigttext angegeben, Hebräer 4, Vers 9 bis 11, es ist eine Ruhe vorhanden dem Volk Gottes. Wisst ihr, was da steht? Es ist ein Sabbat vorhanden, eine Schabbatruhe. Das ist nicht die Ruhe, die Friedhofsruhe. Vom Friedhof gibt's keinen Krach mehr. Selbst wenn die 2 Jahre lang wie Hund und Katz waren, im Doppelgrab vertragen sie sich. Da ist Ruhe. Ist nicht die Friedhofsruhe gemeint, ist eine ganz andere Ruhe gemeint, die Schabbatruhe. Da heißt es, Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und Gott ruhte am 7. Tag. Da hielt er den Schabbat. Die Schabbatruhe ist eine Ruhe, weil nichts mehr zu tun ist. Weil alles fertig ist. Weil alles picobello ist, weil alles vollendet ist. Dorthin will uns unser Herr führen. Die Himmelsruhe, weil wir ausgereift sind, unser Leben Frucht gebracht hat. Oh, sagst du, das ist aber eine große Aussage. Wir Christen, wir sind ja so demütig. Weißt du, ich hab nix, ich kann nix, ich bin nix. Armer Sünder. Ja, ja, das stimmt schon. Aber wenn du immer so sagst, wie machst du deinen Jesus mickrig? Der sagt doch, er schafft mit dir. Er schafft mit dir. Kann er gar nichts mit dir machen. Es heißt von den Erzvätern immer wieder, einem Abraham, Isaak, und er starb, alt und lebenssatt. Nicht, dass er gesagt hat, jetzt langt's, ich will nicht mehr. Sondern lebenssatt, das hebräische Wort heißt eigentlich lebensgefüllt, ausgereift. Ausgereift. Die Himmelsruhe, die Schabbatruhe, dass ich aufhören kann, weil etwas wirklich vollendet ist, gelungen ist, das gibt's jetzt und hier schon. Dass ich am Abend eines Tages sagen kann, Herr, ich lob dich darüber. Wie dieses Gespräch heute so gelaufen ist, dass wir tatsächlich wieder zueinander gefunden haben. Ich habe dich heute Morgen gebeten drum, geh mit mir hinein in diese schwierige Situation. Das kann letzt werden. Und du hast so geholfen. Ich preis dich. Dies beginnende Schabbatruhe. Wenn es gewachsen ist, größer als alle Kräuter, dort will er hin, mit deinem Leben, in diese Vollendung, in diese Ruhe, weil ein Leben Frucht gebracht hat, ausgereift ist und das jetzt und hier schon geschieht. Die Vollendung, die Bibel nennt es ganz einfach, den Himmel. Wir werden im Himmel sein, beim Herrn. Darf ich noch eine ganz einfache Frage stellen? Willst du in den Himmel? Willst du in den Himmel? Ja, dann bete es auch. Das ist eine erhörliche Bitte. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das ist das Ziel mit uns. Hören wir zu, wie das Gebet heißt. Das heißt nicht, lieber Heiland, ich bin fromm und darum werde ich jetzt zu dir in den Himmel kommen und bitte stell ein Empfangskomitee bereit, sondern mach mich fromm, wirk du in meinem Leben, bring du mein Leben zur Vollendung. Mit Gott in die Zukunft, in dieser Gewissheit, das hat er tatsächlich für dich und mich bereitet. Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Ich schraub dein Namensschild an die Tür. Jetzt musst du es noch kommen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir beten dich an. Du hast das vorgelebt. Was haben sie über dich den Kopf geschüttelt, sich mokiert, geärgert, dich verlacht? Du hast dieses gesät, dein eigenes Leben. Und so ist für uns Wachstum geworden. Du nimmst uns mit, jetzt schon in deine Ewigkeit hinein, dass in unserem Leben Ewiges wächst. Und du nimmst uns mit hinein in diesen Sädienst, dass wir Ewiges sehen dürfen bei anderen. Und du hast für uns Wohnung bereitet, in deiner Ewigkeit. Darauf leben wir zu. Darauf sterben wir zu. Darauf hoffen wir zu. Wir können's nicht kindlicher beten als so. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm. Amen.